Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Stromberg, einen schönen guten Tag. Kardinal Reinhard Marx hat sich heute zum Missbrauchsgutachten ausführlich geäußert, das vor genau einer Woche präsentiert wurde. Was er gesagt hat und wie es einzuordnen ist, dazu gleich mehr. Im Landkreis Bautzen will der Vize-Landrat die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht durchsetzen. In Gesundheitseinrichtungen sorgt das für Entsetzen. Und wie sollten Menschen damit umgehen, wenn ihre engsten Familienangehörigen in Verschwörungssphären abdriften? Das haben wir heute in Deutschland heute. Vergangene Woche haben wir hier an dieser Stelle ausführlich über das Gutachten zu den Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising gesprochen. Knapp 500 Opfer aus den Jahren 1945 bis 2019 sind in dem unabhängigen Gutachten der Kanzlei Westphal-Spilker-Wastl aufgeführt, die dokumentiert werden konnten. Heute hat sich der Münchner Erzbischof Reinhard Marx erstmals ausführlich auf einer Pressekonferenz dazu geäußert. Und auf dieser PK sagte er:
Dass für mich die größte Schuld darin besteht, die Betroffenen übersehen zu haben. Das ist unverzeihlich. Es gab bei uns, und ich bin seit 25 Jahren Bischof, kein wirkliches Interesse an ihrem Schicksal, an ihrem Leiden. Das hat nach meiner Auffassung auch systemische Gründe. Und zugleich trage ich dafür als amtierender Erzbischof moralische Verantwortung. Deshalb bitte ich als erstes, noch einmal persönlich und auch im Namen des Erzbistums bei Ihnen, den Betroffenen, um Entschuldigung für das, was Sie erlitten haben im Raum der Kirche.
Und auf die Frage, ob er den Papst jetzt nochmal seinen Rücktritt angeboten habe, beziehungsweise warum er das nicht getan hat, sagte er:
Mir schien es jetzt in der jetzigen Situation eher ein sich aus dem Staub machen zu sein. Und bin aber offen dafür, wenn die Diskussionen zeigen, sie sind eher ein Hindernis als eine Hilfe, das habe ich ja gesagt, dann würde ich aber zunächst mit unseren Leuten reden. Und dann kann man vielleicht den Weg nach Rom gehen.
Meine Kollegin Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft ist ja unsere Expertin in dem Thema und hat die Pressekonferenz auch verfolgt. Wir haben schon gerade gehört, Erzbischof Reinhard Marx bleibt erstmal weiter im Amt. Frau Florin, welche Verantwortung übernimmt er denn jetzt konkret?
Das ist schwer zu sagen. Er hat formal vieles richtig gemacht. Wir haben es gerade gehört, Betroffene übersehen zu haben, hat er gesagt, das sei die größte Schuld. Er hat systemische Gründe benannt. Das Wort Betroffene kam sehr oft in seinem Statement vor. Aber wenn Sie bedenken, ein Rücktrittsangebot im Frühjahr vergangenen Jahres, ein fast 2000-seitiges Gutachten, das sowohl persönliches Fehlverhalten als auch systemische Missstände attestiert. Vor allem die Missachtung der Betroffenen. Erschütterung, Erschütterungserschütterung, Erschütterungserschütterung, Erschütterung. Und dann bleibt personell alles beim Alten. Das ist ja die Bilanz des heutigen Vormittages. Vielleicht von einer Kleinigkeit abgesehen, dass der Offizial sein Amt ruhen lässt. Es ist aber nicht überraschend. Heute hat sich schon auch nochmal das System gezeigt. Er sagt, er bleibt im Amt, um Verantwortung zu übernehmen. Das sagt Kardinal Wölki ja auch. Aber Reinhard Marx verbindet sein im Amt bleiben mit einem Reformversprechen, mit dem synodalen Weg. Und daran werden sich die Teilnehmenden des synodalen Weges sicherlich klammern. Ich glaube, da werden jetzt kirchenintern nicht mehr so viele kritische Fragen kommen.
Er spricht ja von moralischer Schuld, die er übernimmt, für die er die Verantwortung übernimmt. Er hat sich bei den Opfern entschuldigt. Was ist Ihr Eindruck? Wie glaubhaft ist das?
Das ist natürlich immer schwer von außen zu sagen, meint jemand das ernst oder nicht. Das hat er ja an mehreren Stellen heute gesagt. Sie können mir das glauben oder nicht. Übrigens auch auf eine Frage, die ich ihm gestellt habe. Aber der Kollege Derek Skelly aus Irland hat ihm eine sehr wichtige Frage gestellt. Derek Skelly hat ein Buch über die irische Kirche geschrieben und hat mit vielen Bischöfen gesprochen und hat alle Bischöfe gefragt, warum denn nun wirklich waren ihnen die Kinder nicht wichtig? Und er sagte, er habe keine ehrliche Antwort darauf bekommen. Und diese Frage hat er ja auch heute Reinhard Marx gestellt. Und die Antwort darauf war auch sehr ausweichend. Was ist jetzt der wirkliche Grund dafür, die Kinder, das Leid der Opfer übersehen zu haben? Da kommen eigentlich nur Beteuerungen. Es ginge um das Wohl der Kirche, den Ruf der Kirche und Floskeln. Es kommt aber, glaube ich, keine aufrichtige Antwort, so nach dem Motto, die Kinder waren mir egal, es gab halt Wichtigeres. Die Kleriker, die Brüder sind mir wichtiger. Und solange diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit nicht da ist, ist, glaube ich, eine Bitte um Vergebung nicht so viel wert. Aber systemisch geht es natürlich weiter.
Zu einem Thema wurde er auch mehrfach gefragt und hat aber inhaltlich keine Antwort gegeben. Wir könnten jetzt auch sagen, er hat wortreich nichts gesagt, nämlich zum emeritierten Papst Benedikt und dessen Fehlverhalten.
Von sich aus hat er den Namen Josef Ratzinger oder Benedikt XVI. Nicht erwähnt in seinem Eingangsstatement, obwohl das ja nun weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Das ging ja weit über München und Deutschland hinaus. Er wurde aber dann von mehreren Journalisten darauf angesprochen und seine Antwort war interessant. Also nochmal, wir haben ein 2000-seitiges Gutachten vorliegen. Wir haben die Pressekonferenz von vergangener Woche, bei der dieses Protokoll präsentiert wurde, das nachweist, dass Josef Ratzinger in einer entscheidenden Sitzung dabei war. Und dann sagt Reinhard Marx dazu, er habe keine Fachexpertise, die ihn dazu befähigen würde, sich darüber ein Urteil zu bilden. Tja, also warum macht man dann ein solches Gutachten, wenn das, was darin steht, jetzt nicht das sein soll, was den Tatsachen entspricht? Ich weiß es nicht, das bleibt sein Geheimnis. Man muss wissen, Benedikt XVI. Ist der Übervater vieler deutscher Bischöfe. Sie verdanken ihm sehr viel. Er hat sie geweiht oder hat sie zum Bischof, zum Erzbischof gemacht. Also es war klar erkennbar, der wird nicht angetastet. Und es soll auch wie ein Sturm im Wasserglas aussehen, dass es da in den vergangenen Tagen diese große weltweite Diskussion gab.
Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft zu den Äußerungen von Kardinal Reinhard Marx heute. Ganz herzlichen Dank. Gestern wurde im Bundestag eine lange Debatte um die allgemeine Corona-Impfpflicht geführt. Ob und wann sie kommt, ist noch unklar. Klar ist dagegen, dass Beschäftigte, die im medizinischen oder im Pflegebereich tätig sind, ab Mitte März nachweisen müssen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. Der Landkreis Bautzen in Sachsen will diese Impfpflicht nicht durchsetzen. Jedenfalls hat der dafür zuständige Vize-Landrat Udo Witschers dies so angekündigt auf einer Demonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen. Das hat dem CDU-Politiker viel Kritik eingebracht und es sorgt für Verunsicherung in den Einrichtungen. Unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, war in einer Pflegeeinrichtung in Bautzen und hat gefragt, wie das dort ankommt.
Kurz nach Mittag im Pflegeheim Haus Oststadt in Bautzen. Das Mittagessen ist schon abgeräumt, die Cafeteria fast leer.
Die haben wir jetzt aber aufgemacht, um auch hier nochmal Möglichkeiten zum Mittagessen zu geben. Dass wir so ein bisschen den Abstand einhalten, aber trotzdem die Bewohner noch in Gesellschaft zusammen sind.
Corona-Regeln prägen den Alltag weiterhin, auch wenn der Großteil der Mitarbeitenden hier geimpft ist. Simone Otto ist leitende Ergotherapeutin. Anders als die meisten Kolleginnen hat sie lange gezögert, sich impfen zu lassen. Im ersten Corona-Herbst hatte sie sich angesteckt, galt als genesen.
Und da bin ich halt einfach davon ausgegangen, dass diese Antikörper bleiben, ne? Dass das nicht so schnell abgebaut wird. Und ich habe eigentlich immer so gesagt, warum sollte ich da jetzt nochmal so eine, ich sag jetzt mal, Chemiekeule oben drauf setzen, wenn ich doch gegebenenfalls natürliche Abwehrstoffe gebildet habe.
Ständig neue Nachrichten zu den Impfstoffen machten die 40-Jährige skeptisch.
Dann kam einfach zu schnell für mich der Impfstoff, wo ich gesagt habe, okay, ich warte mal ab.
Im November hat sie sich doch impfen lassen, noch bevor der Bundestag die Impfpflicht für den Gesundheitsbereich beschlossen hat und vor allem aus privaten Gründen.
Dass meistens immer nur eine 2G-Regel galt und ich dann als Ungeimpfte einfach keinen Handlungsspielraum hatte.
So offen über die Impfung zu sprechen, ist in Bautzen nicht selbstverständlich. Das Thema polarisiert. Hier im Haus Oststadt würden sich nun auch die Letzten noch impfen lassen, sagt die Geschäftsführerin Ursula Fleischer. Auch in ihren drei anderen Pflegeheimen in Bautzen sieht es gut aus.
Wir haben viele Mitarbeiter, die sich natürlich auch schwer damit getan haben, aber die haben das untereinander auch diskutiert und wo wir hinwollen, ist auch klar und damit haben wir viele Probleme nicht, die andere Häuser haben.
Das Landratsamt geht davon aus, dass im Kreis Bautzen rund ein Drittel des Personals in Medizin und Pflege nicht vollständig geimpft ist. Berufsverbote werde sein Gesundheitsamt deswegen aber nicht aussprechen, bekräftigt der stellvertretende Landrat Udo Witschers.
Wenn wir feststellen, dass wir, was derzeit unser Kenntnisstand ist, beim weiteren Abgang von Mitarbeitern in diesem Bereich die ja vorhandenen Patienten und Pflegepersonen in den Einrichtungen nicht mehr versorgen können, dann können wir auch keine Betretungsverbote aussprechen.
Das hatte Witschers am Montag auch bei einer Demonstration von Impfskeptikern gesagt. Es klang nach einem Rechtsbruch mit Ansage. Witschers erntete heftige Kritik, doch der Vizelandrat bleibt dabei.
Ich glaube, bei den Menschen ist rausgekommen, dass der Vizelandrat gesagt hat, es gibt erstmal zum 16.03. kein Betretungsverbot. Das haben die Menschen verstanden. Und daran ist auch nichts Falsches. Und deswegen würde ich das auch wieder so sagen, weil die Menschen von uns Antworten erwarten.
Witschers will im Sommer als CDU-Kandidat bei der Landratswahl antreten. Der Bautzener CDU-Kreisverband hat sich gestern Abend in einer Sondersitzung hinter ihn gestellt. Aus der Landes-CDU kommt nur der verhaltene Hinweis vom Generalsekretär, dass lokale Verantwortungsträger Bundesgesetze selbstverständlich einhalten müssen. Doch in Gesundheitsbetrieben in Bautzen sorgen Witschers Aussagen für Entsetzen. Der Leiter eines Pflegedienstleisters erzählt, durch die Impfpflicht habe er zweifelnde Angestellte fast soweit gehabt, sich impfen zu lassen. Jetzt würden die Impfgegner, so wörtlich, Volksfest feiern.
Das kann ich nur bestätigen, genau so läuft's. Das waren 3 Schritte zurück. Ja, das hat der Situation überhaupt nicht gedient.
Auch Geschäftsführerin Fleischer ist fassungslos über die Aussagen des Vizelandrats.
Das ist aus meiner Sicht rechtswidrig und amoralisch.
Doch ähnliche Ankündigungen kommen inzwischen auch aus anderen Landratsämtern. Kein Berufsverbot für Ungeimpfte. Welchen Entscheidungsspielraum die lokalen Behörden haben, ist allerdings noch gar nicht klar. Der entsprechende Erlass aus dem Gesundheitsministerium lässt auf sich warten. Pflegegeschäftsführerin Fleischer erwartet Klarheit, was die Impfpflicht genau bedeutet. Wenn sie ungeimpfte Mitarbeiter ab März nicht mehr beschäftigen darf, könnten in ihren 4 Heimen wohl einige Zimmer nicht mehr belegt werden. Trotzdem ist sie für die Impfpflicht.
Ich verstehe die Diskussion auch nicht ganz. Diese Impfpflicht, die bezieht sich auf den ganzen Gesundheitssektor. Ja, also wenn jemand ausweichen will, er müsste sich ja umschulen lassen oder in ein ganz neues Arbeitsfeld ausweichen. Das wird, denke ich mal, nicht für die Masse gelten. Ich sehe diese Problematik nicht. Ich sehe sie nur, wenn man öffnet, wenn man zu viele Ausnahmen zulässt. Dann haben wir ein echtes Problem.
Ergotherapeutin Simone Otto wünscht sich sogar, die Impfpflicht auf alle auszuweiten.
Ich finde es schwierig, wenn Berufsbranchen unterschiedlich behandelt werden.
Nachdem der Vize-Landrat angekündigt hat, die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht durchzusetzen, herrscht Verunsicherung in Gesundheitseinrichtungen im Landkreis Bautzen. Alexander Moritz berichtete. Inzwischen sind wir in der Pandemie an einem Punkt, in dem Freundschaften daran zerbrechen, wenn das Thema Impfen unterschiedlich gesehen wird. Aber noch schwieriger ist es, wenn es innerhalb einer Familie im engsten Kreis gar oder sogar im selben Hausstand dazu unterschiedliche Ansichten gibt. Sie können sich ja dann auch kaum aus dem Weg gehen. Und noch dramatischer wird es, wenn Angehörige sich von Verschwörungsideologien verleiten lassen, in diese Sphäre abrutschen und kein normales Gespräch mehr möglich ist. Die Verzweiflung ist dann groß, es sind ja meist geliebte Menschen. Es gibt eine Beratungsstelle in Berlin, die Hilfestellung leistet und wichtige Tipps gibt. Claudia van Laak hat sie besucht und auch mit Betroffenen gesprochen, denen wir andere Namen gegeben und ihre Stimmen verfremdet haben, damit sie unerkannt bleiben.
Sie waren lange Jahre befreundet, die beiden Familien, die Tür an Tür am nördlichen Stadtrand von Berlin leben. Sabine Meyer unterstützt die Freundin und Nachbarin bei ihrer Trennung. Dem 17-jährigen Sohn Simon hilft sie beim Homeschooling. Doch im Advent spitzt sich die Situation zu. Simon will sich impfen lassen, seine Mutter, Krankenschwester, aber selber ungeimpft, lehnt dies vehement ab. Weihnachten eskalierte es, erzählt Sabine Meyer.
Weihnachten kam Oma, auch infiltriert von ihrer Tochter, Impfgegnerin. Weihnachten kam der Lebenspartner, auch infiltriert von der Mutter, Impfgegner. Und dann hat der Junge gesagt, also sorry, ich halte es da nicht aus. Die machen so einen Druck, die reden nur noch mit mir darüber, wie krank ich werde, wenn ich geimpft werde, dass ich keine Kinder zeugen kann und. Ich halte das einfach nicht mehr aus.
So verbringt er die Weihnachtstage bei der Nachbarin. Seine Freunde haben ihm längst Fotos gezeigt. Seine Mutter marschiert mit bei Demonstrationen von Verschwörungsideologen. Doch der 17-Jährige braucht ihre Zustimmung zu seiner Impfung. Unter einer Bedingung, sagt die Mutter, du übernimmst die Verantwortung für mögliche Folgeschäden. Simon stimmt zu, lässt sich impfen, zieht wieder zu Hause ein. Doch die Mutter gibt keine Ruhe.
Also er darf sich mit ihr nicht im gleichen Raum aufhalten, weil die Spike-Proteine auf sie übertreten könnten und das möchte sie nicht. Also das ist halt schwierig, ne? Und der Junge mitten im Abi und stets und ständig mit diesem Konflikt mit der Mutter. Also man spürt die Belastung auch wirklich doll.
Ein Ausweg ist nicht in Sicht. Kein Angebot vom Vater, aufgrund der schwierigen Situation zu ihm ziehen zu können. Sabine Meyer hat sich Mühe gegeben, den Gesprächsfaden zur Nachbarin nicht zu kappen. Doch jetzt hat sie mit ihr gebrochen.
Ja, tatsächlich ganz klares Ja. Nicht, weil sie quer denkt. Nicht, weil sie sich nicht impfen lässt. Sondern weil es für mich einfach im negativen Sinne bahnbrechend ist, wie sie mit ihrem Kind umgeht.
Geschichten wie diese hört Niklas Vögeding jeden Tag. Der Soziologe arbeitet als Berater bei Veritas, einer vom Berliner Senat finanzierten Anlaufstelle in Berlin-Kreuzberg für Menschen, deren Angehörige oder Freunde sich bei Verschwörungsideologen radikalisiert haben.
Wir haben seit Mai, seitdem unsere Homepage online gegangen ist, haben wir über 600 Anfragen erhalten. Sie hören das Telefon im Hintergrund. Ja. Und wir haben 2 Personalstellen. Das funktioniert nicht. Ja.
Einfach ein paar Tipps geben reiche nicht aus, sagt Niklas Vögeding. Jeder Fall sei anders gelagert. Hunderte Mails trudeln bei Veritas ein von Verzweifelten, die ihre Angehörigen an Verschwörungsideologen verloren haben. Zunächst versuchen Vögeding und seine Kollegen einzuschätzen, wie dringend der Fall ist.
Gibt es akute Gefährdungslagen, Selbst- und Fremdgefährdung, Kindeswohlgefährdungsfragen, oftmals geht es um Auswandern. Ja, und das sind natürlich Sachen, die dann teilweise dringlich sind. Da gucken wir dann, wie wir den Leuten anderweitig weiterhelfen können.
Den Fällen ist eins gemeinsam. Mit Fakten sind die Anhänger von Verschwörungserzählungen nicht zu erreichen. Das hat auch Sabine Meyer festgestellt.
Ich kann nicht argumentieren, weil es zu nichts führt. Es bringt überhaupt gar nichts.
Niklas Vögeding gibt deshalb den Tipp, nicht versuchen, die Verschwörungsgläubigen mit Zahlen und Statistiken zu überzeugen, sondern auf einer emotionalen Ebene mit diesen Personen sprechen.
Also zu gucken, was steckt da eigentlich hinter? Warum ist der Person das so wichtig, an diese Verschwörungserzählungen zu glauben? Welche psychologischen Motive werden da bedient? Ja, da geht es um Ohnmachtserfahrung bzw. die Kompensation von Ohnmachtserfahrung. Um einen Kontrollverlust, den wir alle in der Pandemie erlebt haben. Ja, das sind alles Bedürfnisse, die wir alle haben. Manche Leute befriedigen die durch Verschwörungsgläubigkeit.
Berater Niklas Vögeding bittet Betroffene manchmal darum, den Kontakt zum Verschwörungsgläubigen nicht ganz und gar abzubrechen, damit diese Person nicht komplett in der Parallelwelt verschwindet und damit alte Verbindungen reaktiviert werden können, falls dieser Person doch noch Zweifel kommen.
Falls es zu dem Moment kommt, dass die Person sagt, wow, ich habe mich da verrannt, ich bin unsicher, diese Ambivalenzen aufzunehmen, nicht vorwurfsvoll zu sein, sondern zu sagen, ich finde es gut, dass du darüber nachdenkst, wie können wir daran arbeiten. Ja, das kann ganz viel wert sein, das kann ein erster Distanzierungsimpuls sagen. Diese Hand können Angehörige ausstrecken.
Welche gesellschaftlichen Folgen die wachsende Bewegung der Verschwörungsgläubigen hat, ist momentan mitten in der Pandemie nicht abzusehen. Doch bereits jetzt sind viele Familien zerstört, Freundschaften zerrüttet.
Das sind wirklich Langzeitschäden. Und zwar echte Langzeitschäden. Und die bleiben.
Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.